freudenbotschaft.net. Verschiedene Themen: Die Allversöhnung, Wiederbringung der Schöpfung. Die Allversöhnung gilt in vielen freikirchlichen Gemeinden, aber auch in den Großkirchen, als eine Irrlehre, die sich biblisch widerlegen lässt. Tatsächlich ist es aber andersherum. Die weit verbreitete und etablierte Ansicht, Gott würde Menschen, die nicht zum Glauben an den Opfertod Jesu kamen, ohne Ende im Höllenfeuer quälen, ist zutiefst falsch und inakzeptabel. Bevor wir darauf eingehen, dass das Wesen Gottes eine solche ewige Bestrafung seiner Geschöpfe ausschließt und viele Bibelstellen anführen, aus denen hervorgeht, dass er ein Retter aller Menschen ist, so dass letztlich niemand verloren bleibt, stellt sich die Frage, warum sich so viele Christen so vehement dagegen wehren, dass Gott kein ewiger Quäler ist. Sollen wir Gott aus Furcht und Eigennutz lieben? Das Thema Allversöhnung berührt nämlich deshalb den tiefsten Kern der christlichen Identität der Menschen, weil ein großer Teil der bekennenden Gläubigen aus falschen Gründen zu Jesus kam. Das scheint eine unerhörte Behauptung zu sein, und viele gläubige Leser werden jetzt empört den Kopf schütteln. Wenn man aber Christen die Frage stellt, warum sie die Gebote Gottes einhalten, dann hört man oftmals diese beiden Arten von Antworten, nämlich: Wir wollen in den Himmel kommen und wir wollen nicht für ewig in der Hölle sein. Menschlich ist der Wunsch nach Belohnung und die Furcht vor Strafe sehr verständlich. Und ein solches Denken hat auch eine gewisse Berechtigung. Geistlich offenbart sich dadurch jedoch eine große Lieblosigkeit und auch ein Mangel an Reife. Denn es bedeutet letztlich, dass man Jesus nicht aus Dankbarkeit und Liebe dient, sondern aus persönlicher Furcht und beschränktem Eigennutz. Diese wahren Motive werden die meisten Gläubigen unbewusst unter einen Berg von Lobpreis, Hingabe, Gesang, Bibelstudium und frommen Werken verstecken. Aber sie waren bei vielen von ihnen der wahre Anlass für ihre Bekehrung zu Jesus. Und das ist sehr tragisch und es besitzt sogar einen makabren Aspekt. Denn eine solche Ergebenheit lässt sich damit vergleichen, dass eine Frau nur deshalb einen Mann heiratet, weil er sie ansonsten bis zu ihrem Lebensende in Ketten legen und misshandeln lassen würde. An die Seite dieser Peitsche legt ihr zukünftiger Bräutigam das Zuckerbrot, denn er ist sehr reich, und sie würde mit ihm in einem himmlischen Palast leben dürfen und als seine Ehefrau an seiner großen Herrlichkeit Anteil haben. Und in Erwartung dieses schönen Lebens singt sie ihm Lobpreislieder. Sowohl das Bedürfnis nach Gegenleistung als auch die Angst vor dem Gericht haben nichts, aber auch gar nichts mit Liebe zu tun. Denn die Liebe zwingt und manipuliert nicht. Die Liebe erwartet nichts. Die Liebe ist selbstlos. Die Liebe wägt nicht ab. Sie betreibt keinen Handel. Eine Liebesbeziehung beruht nicht auf einer Strichliste von Plus und Minus, von Soll und Haben. Dies wird zwar in der durch Psychologie und Philosophie verwirrten Welt so gesehen, und selbst Christen übernehmen dieses Denken, es ist aber biblisch falsch. Gott ist Liebe. Lieber Leser, glaubst du wirklich, dass er eine solche Frau will, soll seine Braut, die Gemeinde Jesu, ihm das Ja-Wort geben, seinen Willen tun und ihm dienen, weil er sie ansonsten in das ewige Feuer wirft? Ist das Liebe? Und die andere Motivation, sich zu bekehren? Eine Prostituierte ist keine Braut. Das Wesen einer Hure ist ihre Dienstbereitschaft für Gegenleistung. Sagst du Ja zu Jesus, weil du ihn liebst? Oder gibst du ihm dein Leben, weil du dadurch eigene Vorteile erhältst, sprich in den Himmel kommst? Oder bereits zu Lebzeiten hier in dieser Welt gesegnet wirst? Unsere Liebe zu Jesus basiert auf seinem Heilswerk. Und woher kommt denn die wahre Liebe zu Gott, die allein der Grund dafür sein sollte, ihm das eigene Leben zu geben, also seine gehorsame und tatkräftige Braut zu werden? Selbstverständlich beruht sie auf Golgatha, wo Gott seine Liebe zu uns allen bereits bewiesen hat. Eine Liebe, die unsere Dankbarkeit und unser Verlangen nach ihm wecken sollte. Und deshalb ist es wichtig, die Kreuzigung Jesu besser zu verstehen und dieses Wissen im Vertrauen auf die Wahrheit der Bibel persönlich zu verinnerlichen. Daraus erwächst Liebe zu Gott und ein wahrhaft frommer Lebenswandel in der Freiheit seines Geistes. Die Selbstlüge der Frommen hindert sie, die Allversöhnung Gottes anzuerkennen. Was das alles mit der Allversöhnungslehre zu tun hat? Nun, sehr viel. Denn es stellt sich die Frage, warum sich so viele Christen mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass letztlich alle Menschen zu Gott kommen werden, das heißt niemand in einem Gerichtsort getrennt von ihm bleiben muss. Wer sich jedoch allein aus Angst vor Strafe oder aus egoistischen Motiven bekehrt hat, will eigentlich sein ursprüngliches, sündiges Leben weiterführen. Denn Furcht bleibt nur so lange bestehen, wie eine Strafe droht. Und der Anreiz, Gott zu dienen, verschwindet sofort, wenn keine Belohnung mehr in Aussicht steht. Ohne eine selbstlose Liebe und Freiwilligkeit besitzt also jegliches Tun für Gott einen inneren Wert. Es ist in Wirklichkeit hohl und verlogen, auch wenn es nach außen hin einen großen und respektablen Wert zu haben scheint. Wenn nun solche Leute gesagt bekommen, dass Gott letztlich alle Menschen zu Jesus führen wird, also alle das ewige Leben erhalten werden, ist ihre erste Reaktion natürlicherweise die, dass sie sich fragen, warum sie sich dann überhaupt zu ihm bekehrt haben. Warum verzichten sie dann auf so viele Dinge? Warum leben sie dann überhaupt fromm? Warum genießen sie nicht besser das Leben und sündigen ebenso wie all die anderen Menschen? Schließlich hätten sie ja ihre Bekehrung aufschieben können, um erst einmal so wie die Welt zu sein. Die ganzen Entbehrungen, ihre guten Werke, ihr christliches Gutmenschentum, alles ganz umsonst, wenn auch die anderen in den Himmel kommen. Wie dumm waren sie doch, so hart zu arbeiten. Nein, das darf nicht richtig sein. Schließlich sind sie etwas Besseres als andere Menschen. Diese Allversöhnung muss also eine Irrlehre sein. Hinter der Ablehnung der Rückführung aller zu Gott steckt also oftmals eine falsche Bekehrung derer, die es nicht ertragen können, dass ansonsten ihre vermeintlich große Leistung und ihre Frommheit vergeblich wären. Hier geht es um einen falschen Glauben solcher, die in ihrem Innersten spüren, dass ihr Gottesbild und ihre gesamte christliche Identität ins Wanken kämen, würde die Allversöhnung stimmen. Dies erklärt die Vehemenz ihrer diesbezüglichen Gegnerschaft. Ihre Selbstlüge würde zerbrechen und mit ihr der Grund, warum sie gläubig wurden. Weil ihnen die wahrhafte Liebe zu Jesus fehlt, hätten sie kein Motiv mehr, weiterhin an ihn zu glauben. Die Menschen müssen über die biblische Allversöhnung informiert werden. Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass jeder, der die Wiederbringung des Alls zu Gott ablehnt, automatisch ein gesetzlicher Mensch ist, der von der Gnade Jesu nicht erfasst wurde und aus falschen Gründen heraus an das Opfer Jesu glaubt. Oftmals ist es schlicht und einfach ein Mangel an Informationen. Manchmal hat man noch nie davon gehört, dass Gott alle Menschen rettet. Es wurde einem nicht gesagt. Diese Wahrheit wird nämlich in den meisten Gemeinden nicht gepredigt. Im Gegenteil, sie wird oftmals unterdrückt und als eine Irrlehre angegriffen. Dies ist der Grund, warum Brigitte und ich uns dazu verpflichtet fühlen, unsere Leser über die biblische Realität der Allversöhnung aufzuklären, damit sie nicht auf der geistlich unreifen Ebene der Furcht bzw. des Eigennutzes verbleiben, sondern das schreckliche Bild eines ohne Maß folternden Ungerechten Gottes verwerfen. Jesus Christus ist der einzige Weg, um das All mit Gott zu versöhnen. Es soll aber deutlich gesagt werden, dass auch völlig abwegige Vorstellungen zum Thema Allversöhnung existieren, die dem Wort Gottes widersprechen. Hierzu gehört zum Beispiel die Ansicht, dass wir alle in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Gott sei ein lieber Gott und er wird schon ein Auge zudrücken. Das ist definitiv nicht der Fall. Gott ist nicht lieb, sondern er ist die Liebe in Person. Und zu seiner Liebe gehören auch Erziehungsmaßnahmen, das heißt Gerichte, die nicht aus Pappe sind. Gott ist auch in seiner Liebe ein zu fürchtender, gerechter Richter und kein Papiertiger. Eine solche fast esoterische New Age-Vorstellung der Allversöhnung vertreten Brigitte und ich also nicht. Der Ernst der Lage der verlorenen Menschen ist uns durchaus klar und wir betonen, dass es lediglich einen einzigen Weg gibt, auf welchem man zu Gott gelangen kann. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Die Versöhnung des Alls, das heißt die Rückkehr aller zum Leben Gottes, vollzieht sich allein durch das Opfer Jesu auf Golgatha. Wer es nicht annimmt, der hat das Leben nicht, sondern ist bereits gerichtet. Denn sein Unwille, seine Unfähigkeit zur Unterordnung ist eine Verblendung, die ihm Jesus auferlegt hat. Ebenso wie Gott einst den Pharao verstockte, damit dieser Israel in Ägypten festhält. Oder, wie es in Römerbrief 1, Vers 24 heißt, dass Gott die unwilligen Menschen dahin gibt, dass sie noch mehr sündigen. Dass diese Menschen Jesus nicht als das Licht des Lebens erkennen können, ist bereits ein großes Gericht. Ich lese Johannes Evangelium 3,18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Römer 9, 17 und 18. Wie erging es dem Pharao? Die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will, aber er macht Menschen ihm gegenüber auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Deshalb hat Gott sie alle ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Römerbrief 1,24. Die Allversöhnung ist ausschließlich durch Jesus möglich. Wer sein stellvertretendes Gericht ablehnt, steht rechtlich und praktisch für seine Sünden selbst in Verantwortung. Eine Allversöhnung, die Golgatha zu umgehen sucht, ist unbiblisch und wird von uns entschieden abgelehnt. Sie existiert nicht. Der Erschaffer garantiert die Wiederherstellung seiner Schöpfung. Unsere eigene Vorstellung davon beruht hingegen unter anderem darauf, dass gemäß Prediger Vers 7,8 das Ende einer Sache besser als ihr Anfang ist. Und wenn die Schöpfung und damit auch der Mensch gut und sogar sehr gut waren, ist davon auszugehen, dass Gott sie wieder in ihren ursprünglich vollkommenen Zustand versetzen wird, wofür auch die inhaltliche Parallele des Endes der Bibel zu ihrem Anfang spricht, Paradies und himmlisches Jerusalem. Wenn jedoch weit über 80% aller Menschen in der Hölle sein werden, weil sie nicht zum Glauben an Jesus kamen, kann davon nicht die Rede sein, dass Gott über Tod und Hölle siegte. Der Sohn Gottes würde ganz klar mit einem großen Verlust abschneiden, was aber nicht möglich ist. Vor und nach der Geburt Jesu gibt es zusammengerechnet viele Milliarden Menschen, die nichts von ihm wussten bzw. wissen und das Evangelium in einer verdrehten, das heißt unwirksamen Form gekündet bekommen, wie zum Beispiel im Katholizismus. Den Gegnern der Allversöhnung mangelt es offensichtlich am rechten Vertrauen in die Größe und Allmacht Gottes. Für sie ist Golgatha ein Verlustgeschäft, kein vollkommener Sieg. Der allein Gute ist aber der Garant dafür, dass alles, ausnahmslos alles, gut werden muss. Nein, nicht Anfang gut, alles gut, wie ein weltliches Sprichwort sagt, sondern es gilt sogar darüber hinaus, Anfang gut, Ende noch viel besser. Denn der allein Gute hat alles gemacht, die Schöpfung ist made by Jesus, was das größtmögliche Garantiesiegel überhaupt darstellt. Und weil sie gefallen ist, sorgt der Produzent für eine gänzliche Wiederherstellung seines Fabrikates. Es kann gar nicht sein, dass er Teile davon verschrotten und irgendwo in einem unendlich langen brennenden Feuer verheizt. Gottes allumfassende Reparatur der Welt begann mit Golgatha. Gemäß Römerbrief Kapitel 5, 12 und 1. Korinther 15, 22 kam alles in das Ungute hinein, was zum Gericht führte. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Auf das Gericht folgt aber das Erbarmen Gottes, so dass alles wieder im Guten ist, wenn nach Ablauf der Äonen der allein Gute alles in allen sein wird. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 28. Der Weg hierzu ist die Wiederherstellung des Rechts. Wenn aber Christus zuletzt alles unterworfen ist, dann wird er als der Sohn Gottes dich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott der Herr sein, über alle und in allem. Von der Versöhnung des Alls ist kein Wesen ausgeschlossen. Selbst der letzte Feind, der Tod, wird unter die Füße Jesu gesetzt werden. Das heißt, auch er ordnet sich ihm unter. Es wird also keine Feindschaft gegen Gott mehr existieren, sondern alle werden mit ihrem Schöpfer übereinstimmen. Zu diesen allen gehören nicht nur alle Gläubigen, sondern, wie 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 25 zeigt, auch ausnahmslos die Feinde. Damit Gott auch in ihnen alles sein kann, müssen sie sich zuerst dem Sohn fügen lernen. Man beachte das Wort unterordnen, welches in 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 28 für Jesus gleichermaßen wie für seine Feinde benutzt wird, so dass es nicht möglich ist, im ersten Fall von Vernichtung, Unterwerfung oder gewaltsamer Inhaftierung in der Hölle zu sprechen, im zweiten Fall jedoch eine freiwillige Unterordnung unter den Gottvater anzunehmen. Dass die in Gott seienden Wir nicht ausschließlich Gläubige sind, sondern dazu alle Menschen zählen, geht aus Apostelgeschichte 17, Vers 28 hervor. Somit wird klar, wer die alle in 1. Korintherbrief Kapitel 15, 28 sind, nämlich wirklich alle und nicht allein alle wahrhaften Christen, also Kinder Gottes im engeren Sinne des Begriffs. Johannes 1, Vers 12. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Allein durch die Gnade Jesu wird die Welt zu Gott gebracht. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gerichte oder die Werke des Gesetzes das bleibende Leben nicht zu vermitteln vermögen. Biblische Allversöhnung bedeutet also nicht, dass die Menschen durch eine Art Fegefeuer geläutert werden und dadurch in den Himmel gelangen. Wie Galaterbrief 2,16 zeigt, wirkt Gott durch seine Gerichte kein Leben. Sie schaffen lediglich die Voraussetzung dafür, dass die Frevler Gerechtigkeit lernen und danach die in Jesus Christus gegebene Gnade in Freiheit ergreifen können, um das ewige Leben zu erhalten. Die Menschen werden nicht durch Gerichte oder ihre eigenen Werke zu Gott gebracht, sondern allein durch Jesus Christus, also ausschließlich durch das Geschehen auf Golgatha. Dies ist die richtig verstandene biblische Allversöhnungslehre. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Die Güte Gottes hat das Leben zum Ziel. Dennoch geht das Erbarmen Gottes über sein Gericht hinaus, denn es führt zum Leben und hat somit das letzte Wort. Psalm 85, 6 bis 8, Psalm 30, 5 und 6. Willst du für immer zornig auf uns sein, ohne Ende, von einer Generation zur anderen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit wir uns über dich freuen können? Herr, zeige doch, wie sehr du uns liebst. Lass uns deine Rettung erfahren. Singt dem Herrn eure Lieder, alle, die ihr treu zu ihm steht. Lobt ihn und bezeugt, er ist der heilige Gott. Nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang währt seine Güte. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Die Gerichte Gottes sind bemessen und angemessen. Gott zürnt nicht endlos, denn all seine Gerichte haben Wohltracht und Erbarmen zum Ziel. Aber ein ewiges im Sinne von unendliches Quälen der Menschen im Höllenfeuer kennt dieses Ziel nicht, und es ist deshalb sinnlos. Der heilige und gerechte Gott handelt aber nicht ohne Sinn. Sein Zorn ist nicht grenzenlos. Sein Gericht entspricht auch dem Maß des Vergehens, das ein Mensch beging. Jesus richtet gemäß den Werken seiner erschaffenen Wesen. Würde er dies nicht tun, wäre er ungerecht. Eine sogar endlos währende Quälerei seiner Geschöpfe wäre ein in seiner Bosheit nicht zu überbietendes Verbrechen, welches man dem Gott des Maßes nicht zutrauen oder unterstellen darf. Offenbarung 20, Vers 12 und 13, 1. Korintherbrief 3, Vers 13, 2. Korintherbrief 5, Vers 10, 2. Timotheus 4, Vers 14, 1. Petrus 1, Vers 17. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft, und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Der Schmied Alexander hat mir viel Böses getan, er wird dafür vom Herrn die Strafe erhalten, die er verdient hat. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Wenn jemand die Wiederbringung des Alls ablehnt, reicht allein Römerbrief Kapitel 2, die Verse 5 und 6 aus, um klarzustellen, dass eine unendlich lang andauernde Feuerfolter nicht gottgemäß ist, weil sie kein Maß kennt und deshalb unangebracht grausam ist. Sie wird dem Tun der Menschen nicht gerecht und sie ist deshalb zutiefst böse und dämonisch. Gott ist aber gut und gerecht, denn er richtet exakt gemäß den Werken derer, die vor seinem Gerichtsthron gelangen. Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Die Gerichte Jesu sind bemessen und angemessen und deshalb nicht unaufhörlich. Dass er auf seine gerechten Erzüchtigungen Barmherzigkeit folgen lässt, zeigt Matthäus 23, Vers 23. Und es wird unter anderem darin bestätigt, wie er mit dem Frevler und Feind Israels, Nebukadnezar, umging, welchen Gott verwarf, aber nach einer Zeit der Zurechtbringung wieder rehabilitierte. Daniel Kapitel 4, Vers 28 bis 34. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen.